Heute Abend findet in der Erfurter Bildungsstätte St. Martin ein Hochschultag des Erfurter Bistums statt. Dort diskutieren Vertreter der Diözese mit Professorinnen und Professoren zu aktuellen Fragen. Die am heutigen Abend gestellte Frage lautet: Ist Freiheit nur eine Illusion? Da die Veranstaltung lediglich medienöffentlich ist, möchte ich schon heute Morgen mit dem Referenten, dem Psychiater und Psychologen Professor Thomas Fuchs vom Universitätsklinikum Heidelberg, über die Freiheit oder eben die Unfreiheit unseres Willens sprechen. Guten Morgen, Herr Professor Fuchs.
Guten Morgen.
Herr Professor Fuchs, viele Neurobiologen nehmen aufgrund ihrer Forschungen heute einen Standpunkt ein, der nahelegt, dass wir Menschen lediglich den nützlichen Eindruck freier Entscheidungsfähigkeit haben, unser Handeln jedoch eigentlich durch spezifische Hirnstrukturen determiniert sein soll. Wie stehen Sie als Wissenschaftler zu diesen Forschungsergebnissen?
Ja, die Neurobiologie kann natürlich über unsere Erfahrung von freien Entscheidungen im Grunde genommen noch gar nichts aussagen. Denn die Experimente, auf die sich Neurobiologen berufen, beziehen sich ja nicht auf Überlegungen oder Erwägungen, die wir treffen und brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. Also einen Zeitraum, der doch in der Regel wenigstens einige Minuten, manchmal Stunden, Tage oder Monate umfasst. Sondern diese Experimente, die hier herangezogen werden, beziehen sich letztlich auf Millisekunden, Bruchteile vor der letztlichen Handlungsauslösung. Es geht also um Handlungen und Bewegungsauslösung. Und hier ist natürlich der Zeitrahmen, den die Neurobiologen erfasst, viel zu gering, um überhaupt Aussagen über Entscheidungsprozesse treffen zu können. Wenn wir Entscheidungen und Freiheit betrachten unter einem Gesichtspunkt, wie wir es lebensweltlich auch erfahren, dann brauchen wir größere Zeiträume. Jeder von uns weiß ja, dass wir hin und her überlegen, dass wir etwas erwägen, dass wir die Vorteile, die Nachteile einer Situation durchdenken und prüfen, dass wir dabei durchaus auch mit Gefühlen, mit unseren Einstellungen, mit auch unbewussten und teilbewussten Wertungen an die Sache herangehen. All das geht natürlich in den Entscheidungsprozess ein, aber wird eben betrachtet unter dem Gesichtspunkt des Abwägens, des Prüfens, der Frage, wie wir uns dazu verhalten, zu diesen Möglichkeiten. All das wird aber von der Neurobiologie noch gar nicht erfasst. Deswegen ist die Aussage, eine Person war nicht frei zu tun, was sie wollte, weil sie eine Fingerschnipsbewegung in einem Moment gemacht hat, wo ihr das einfach als Impuls gekommen ist. Also diese Aussage ist durch nichts gedeckt und nicht haltbar.
Neurobiologen wie zum Beispiel der Direktor des Max-Planck-Instituts Frankfurt am Main, Wolf Singer, hält dem aber entgegen, dass lediglich der Eindruck von einer freien Abwägung, einer freien Entscheidung entsteht. Dem Prozess, der auf der Großhirnrinde stattfindet, aber halt in viel tieferen Hirnstrukturen schon vieles deterministisch vorausgesetzt ist.
Ja, vieles deterministisch vorausgesetzt ist eine Formulierung, die nicht standhält. Entweder besteht ein totaler Gehirndeterminismus, das ist nicht belegt. Das muss man einfach zurückgeben mit postwendend und sagen, die Neurobiologen können keinen Determinismus des Gehirns belegen. Das beruht auf einer grundsätzlichen metaphysischen Annahme, dass physikalische Vorgänge vollständig determiniert in der Welt ablaufen. Selbst die Physik ist weit davon entfernt, das heute noch für bare Münze zu nehmen. Und auch in den Gehirnprozessen sind wir weit davon entfernt, deterministische Verlaufsgesetze feststellen zu können. Also die Behauptung, das Gehirn verläuft deterministisch oder arbeitet deterministisch, ist nicht belegt. Es ist eine Meinung oder eine Annahme. Jetzt wird natürlich weiter gesagt, ja, aber was wir sagen können, ist doch, dass die bewussten Prozesse, die wir erleben, unterlagert sind von unbewussten oder nur randbewussten Prozessen, die mehr mit dem Gefühlsleben zu tun haben, mit Bewertungen, die wir uns gar nicht so genau bewusst machen.
Und existenziellen Zwängen?
Bitte? Und?
Existenziellen Zwängen?
Und existenziellen Zwängen, na gut, die würden uns wahrscheinlich ja auch zu einem, wenn sie wirklich so Zwänge darstellen, würden sie uns ja auch bewusst werden. Und dann können wir uns zu solchen Zwängen verhalten. Es sei denn, wir sind im Gefängnis, dann sind wir natürlich nicht frei, aus das Gefängnis zu verlassen. Aber zu Zwängen die unsere Wertungen betreffen, unsere Einstellungen betreffen. Also der Frage, soll ich jetzt in dieser schwierigen Situation die Wahl zwischen zwei Übeln treffen, da bin ich natürlich in einer Zwangslage, in einer Zwangssituation. Trotzdem kann ich mich dazu verhalten und immer noch eine Entscheidung treffen. Also existenzielle Zwänge scheinen mir nicht das Problem zu sein. Die Frage ist, ob wir die unbewussten Gefühlsmomente, Motive, die wir natürlich nie ganz durchschauen, ob wir die als ausschlaggebend erachten, um zu sagen, wir sind dabei gar nicht frei gewesen. So würden wir aber nicht reden. Wir würden sagen, die Abwägung, die Überlegung ist auf jeden Fall Teil des Entscheidungsprozesses und beeinflusst ihrerseits auch unsere Motive und Gefühle. Die bleiben ja nicht, wie sie sind. Es sind ja keine festen Kräfte oder Vektoren, die in unserer Seele da irgendwie miteinander kämpfen und ringen, sondern indem wir abwägen, indem wir überlegen, gewichten wir Motive, machen uns manche Motive auch erst bewusst, manche Motive wirken aber auch unbewusst. Das ist ja kein Grund, uns deswegen für vollkommen unfrei zu betrachten. Immer ist es so gewesen und war schon der tiefen Psychologie schon lange klar, dass unser Handeln, unsere Überlegungen, unsere Entscheidungen bis zu einem gewissen Grad auch unbewussten Motiven mit unterliegen. Darauf kommt es nicht an. Das sind mit Teil unserer Person und diese Person entscheidet sich. Und all das, was zu dieser Entscheidung führt, können wir uns als Personen zuschreiben und macht uns nicht unfrei.
Sie sprechen ja im Zusammenhang oder in Bezug auf die Neurobiologen von neurobiologischem Reduktionismus. Das hat wenn man das jetzt mal als Vorwurf bezeichnet, eine weltanschauliche Komponente. Welche Gefahr sehen Sie denn durch ein Weltbild, das von solchen neurobiologischem Reduktionismus geprägt ist?
Die Gefahr sehe ich darin, dass die physischen und physikalischen Prozesse, die natürlich bei all unseren Lebensprozessen mit ablaufen und die unsere Lebensprozesse tragen, auch unsere seelischen Prozesse mittragen, dass diese physikalischen Prozesse gewissermaßen unter dem Blick des Neurobiologen ein Eigenleben gewinnen und der Eindruck entsteht, wir seien gar nicht Täter unseres Tuns, wir seien gar nicht die Lebensprozesse und Handlungen vollziehen, sondern wir seien nur die Marionetten unserer Neurone, Hormone, Molekularbewegungen in den Transmitterstrukturen des Gehirns. Das heißt, es entsteht eine eigentümliche Entfremdung von unserer eigenen Selbsterfahrung. Wir sind gar nicht mehr die, um die es geht, die existenzielle Entscheidungen treffen, die eine Wahl treffen, die ihr Leben führen, sondern wir sind gewissermaßen ausführende Organe eines physikalischen blinden Prozesses. Und diese Umkehrung, die dazu führt, dass das Lebendige und das Geistige in unserem Leben gewissermaßen unterstellt wird dem materiell-physikalischen Vorgängen, die halte ich doch für eine große Gefährdung unseres Selbstverständnisses, unseres Menschenbildes, auf dem unsere Gesellschaft und unsere gesellschaftlichen Institutionen basieren.
Und welche Gefahr sehen Sie da? Jürgen Habermas, er ist ja auch ein harter Kritiker der Neurobiologen, ja. Der sagt ja, es käme dann alles zum Stillstand, der Diskurs käme zum Erliegen, wenn wir halt immer nachvollziehen würden, was in den bewusstseinsfernen Regionen unseres Gehirns längst festgelegt sei.
Ja, das ist eine Möglichkeit, das zu formulieren. Wir würden eben diese Überlegungen, Handlungen, Entscheidungen, die wir treffen, die wir ja weiterhin treffen müssen, in einer gewissermaßen uneigentlichen Weise vollziehen. Wir würden sagen, eigentlich war ich das gar nicht. Das ist gar nicht von mir geschehen, sondern das ist etwas, was blind sich vollzogen hat, dessen Ausführungsorgan ich nur gewesen bin und für das ich letztlich dann auch nicht wirklich verantwortlich bin. Die anderen können mich zwar verantwortlich machen, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der das so üblich ist, aber im Grunde genommen unterhöhlt das Gefühl von eigener Spontaneität, eigener Kreativität und eigener Verantwortlichkeit, auf dem unser Leben basiert. Wir sind als Personen gewissermaßen eingeklammert. Wir sind in einer gewissen Weise unauthentisch geworden, denn bei allem, was wir tun und handeln und erfahren müssen wir immer denken, das sind ja nur Epiphänomene, das ist ja gar nicht das Eigentliche. Das Wirkliche spielt sich ja auf der physikalischen Ebene ab. Und diese Umkehrung von Wirklichkeitsglauben halte ich für eine Unterminierung unseres unserer ganzen Existenz tatsächlich. Wenn man sehr weit denkt und das konsequent durchdenkt, muss man eigentlich sagen, dass man nur noch in einem großen Als-Ob leben kann. So wie Neurowissenschaftler ja oft in einem Als-Ob-Leben auch leben. Auch Wolf Singer sagt ja, na, wenn er mit seinen Kindern zu tun hat, muss er natürlich so tun, als ob es Freiheit gäbe, anders kann er mit ihnen gar nicht umgehen. So dieses Als-Ob halte ich für eine Unterminierung unserer Authentizität.
Über Geist und Materie und wie hierzu die verschiedenen Lager mit der Frage nach Huhn und Ei umgehen, spreche ich mit Professor Dr. Fuchs nach der nächsten Musik.